Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 28. Januar 2026. Ja, die deutschen Medien nagen an Altkanzler Gerhard Schröder, auch den Weltwoche-Lesern bestens bekannt, vor allem als Interviewgast in Zürich, aber auch denkwürdig, darf ich sagen, das Gipfeltreffen in Wien zwischen Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Für mich ein großartiger Abend, zwei imposante politische Persönlichkeiten, eine nicht mehr aktiv im Dienst, die andere hochaktiv und bei allen Unterschieden und Meinungsdivergenzen eben doch in einigen wichtigen Fragen von Krieg und Frieden Übereinstimmung. Und jetzt hat sich Altkanzler Gerhard Schröder zurückgemeldet mit einem längeren Aufsatz in der Berliner Zeitung am Wochenende. Und dieser Akzent wirft Wellen. Es gibt Nachbeben. Fast jeden Tag liest man da wieder einen neuen Debattenbeitrag. Und das zeigt natürlich, dass der smarte Politiker, dieser Politfuchs nach wie vor und übrigens große Reformpolitiker, eine Persönlichkeit der deutschen Geschichte, fraglos, dass eben Altkanzler Schröder hier einmal mehr den Nerv getroffen hat. Sein Thema ist nicht nur der Ukraine-Krieg. Er verurteilt den Einmarsch Russlands als völkerrechtswidrig, plädiert aber auch dafür, diesen Konflikt nicht größer zu machen, sondern zu beenden, einen Frieden, eine ja, partnerschaftliche Beziehung wieder aufzubauen mit der russischen Seite. Und das wird natürlich als Tabubruch und doch immer noch als ja, unerwünschter Gedanke abgelehnt jetzt da in manchen deutschen Zeitungen, ganz heftig in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung durch Simon Strauss, einen von mir hochgeschätzten Autor, der geradezu von Ehrlosigkeit spricht, mit Blick jetzt auf die schröderschen Russland-Positionen. Aber der Kanzler geht noch weiter. Er sagt, gefährlich ist auch die Rede von der Kriegstüchtigkeit, man müsse eigentlich von der Friedensfähigkeit, von der Friedenstauglichkeit sprechen, vor allem in der Bundesrepublik. Und er macht sich Sorgen, dass eben die Meinungsäußerungsfreiheit zu sehr eingeschränkt werde in der Bundesrepublik. Und da ist er ja nicht der Einzige mit dieser Feststellung. Wir hatten vor einiger Zeit mal ein Abendessen in Berlin. Auch da hat er darüber gesprochen und seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass eben gerade Demokratien ja davon leben, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und Auseinandersetzungen, vor allem bei den wichtigen Fragen. Aber, und das wäre jetzt sozusagen meine freie Improvisation und Weiterführung des Gedankens, wenn ich über die Schweizer Landesgrenzen in die EU schaue oder nach Deutschland, dann beobachte ich, dass gerade bei den ganz wichtigen Fragen eben keine oder nur gruppierte, handicapierte, amputierte Diskussionen stattfinden, die eigentlich den Titel Diskussion, Debatte gar nicht mehr vertragen. Und zwar nicht erst seit gestern, seit dem Ukraine-Krieg, seit diesen Jahren, der zieht sich ja jetzt geradezu endlos hin. Nein, schon während der Klimadebatte, in Anführungszeichen, Covid, die ganze Migrationsfrage, da ist eine Moralisierung, eine Verpanzerung des öffentlichen Gesprächs hochgezogen worden, die eben an den Grundfesten der Demokratie rührten. Ich bin da kein Melodramatiker. Ich sage nicht, dass die Demokratie jetzt abgeschafft worden sei und wir in totalitären Systemen leben. So schnell geht das nicht. Aber es ist eine Entwicklung auf abschüssiger Bahn mit zahlreichen Alarmauslösenden Ereignissen, allem voran der Sanktionierung des Obersten, des Schweizers, Jacques Beau. Jetzt ungeachtet dessen, dass es ein Schweizer ist oder ein Oberst, eine Person in der Europäischen Union leben, die einfach von ihrem Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit Gebrauch gemacht hat, landet auf einer Sanktionsliste wie ein gemeiner Terrorist. Das ist eine ungute Entwicklung, die viel zu wenig und viel zu unkritisch gerade im deutschen, im journalistischen Mainstream behandelt wird. Und eben Kanzler Gerhard Schröder, der Stachel im Fleisch jetzt des Schüstmilieu, und sie arbeiten sich an ihm ab. Dann eine gute Nachricht, eine wirklich gute Nachricht, und wir mögen das der EU auch gönnen, jetzt ein Freihandelsabkommen mit Indien, eine jubelnde Ursula von der Leyen mit dem indischen Staatschef und auch einem weiteren Kollegen, dem Außenhandelsbeauftragten der Europäischen Union. Und das ist eine erfreuliche Sache, dass hier der Freihandel in Zeiten des Protektionismus, der Zölle, einen Durchbruch findet. Und das ist eben wichtig, dass man als europäisches Land, die Schweiz muss das sowieso machen, mit möglichst vielen Staaten gute Handelsbeziehungen aufbaut, Freunde sammeln, nicht sich Feinde machen. Und wenn jetzt die EU sich auch noch durchringt zu einem Frieden wieder mit Russland, ich meine, dann hat man sich alle Fluchtwege und alle Optionen offen gehalten. Und vielleicht ist der Permafrost, der da gelegentlich aus Washington über den Atlantischen Ozean schwappt, auch ein unsanfter Wegstoß, sozusagen eine Frostbeule der Erweckung, die eben dazu führt, dass einige Leute zur Vernunft kommen und sagen, wenn wir uns dermaßen einseitig auf die Vereinigten Staaten von Amerika ausrichten, dann schaden wir unseren strategischen, unseren nationalen Interessen. Und vielleicht hilft das ja, um da zu einer gedeihlichen Lösung, soweit man dieses Adjektiv überhaupt gebrauchen kann, des Ukraine-Kriegs noch zu schreiten. Übrigens, der ukrainische Präsident Zelensky insistiert auf seine Forderung, EU-Beitritt bis 2027. Ich meine, das ist eine ziemlich drastische Sache, die da in den Raum gestellt wird. Er ist natürlich auch beflügelt und nimmt da seine Förderer und Unterstützer und seinem Fanclub beim Wort. Ich kritisiere ihn da gar nicht allzu sehr, obwohl mich solche Forderungen natürlich auch irritieren. Aber wer hat denn Zelensky in dieser Art und Weise auf den Schild gehoben, hochgehoben, hat ihm dieses Masters of the Universe-Syndrom eingepflanzt? Und da muss man eben auch in einigen europäischen Hauptstädten sehr kritisch, sehr selbstkritisch in den Spiegel schauen. Ich meine, stellen Sie sich das einmal vor, zum jetzigen Zeitpunkt 2027 die Ukraine in der EU, das heißt ein Land, das mitten in einem Krieg mit Russland drinsteckt und zwar voll drinsteckt als EU-Mitglied, dann die ganzen finanziellen Folgerungen, das würde eine EU gar nicht verkraften und vor allem würde es Deutschland nicht verkraften, das ja ohnehin jetzt der definitive Zahlmeister der Europäischen Union ist. Also das würde die EU noch mehr vergiften, als sie es heute schon ist, aber eben man hat diesen Zelensky in diese Position des gebieterischen Forderungsstellers geradezu hinein manövriert. Man hat sich da sozusagen in Geiselhaft dieses ukrainischen Machthabers begeben und es rächt sich da eben einmal mehr diese eindimensionale, ja letztlich primitive Konfrontationsstrategie, aufgebaut auf einer antirussischen Dämonologie, anstatt dass man eben mit Kanzler Schröder, mit anderen Politikern, auch Donald Trump geht in diese Richtung, den Krieg kleiner macht, dass man versucht, eine Lösung zu finden, ja, über Differenzen hinweg, aber hört auf mit dieser Moralisierung, mit dieser Verteufelung, die ja nichts Gutes produziert, die den Pragmatismus abtötet, den es eben braucht, um Friedensschlüsse herbeizuführen. Cem Özdemir, der prominente Grüne, setzt auf Boris Palmer, das lese ich in der FAZ, Wahl in Baden-Württemberg. Boris Palmer, ein zu Recht berühmt gewordener Politiker in Deutschland, ein unkonventioneller Politiker, ein Politiker, der es nicht als seine Aufgabe erachtet, immer das zu bestätigen, was ohnehin schon gedacht wird, sondern eben einer, der immer wieder aneckt und andere Akzente setzt. Was sind weitere interessante Themen des Tages? Ja, in der Schweiz beschäftigt uns nach wie vor das Interview des deutschen Botschafters in der NZZ, der sich da ziemlich ungebremst und unbehindert in innere Angelegenheiten unseres Staates einmischt und über Dinge spricht, von denen er ja keine Ahnung haben kann. Er ist ja Deutscher. Er spricht zum Beispiel über die direkte Demokratie und sagt, die direkte Demokratie stoße in der Schweiz an ihre Grenzen, wenn der Bürger über ein Vertragspaket mit der Europäischen Union abstimmen müsse. Das ist diese institutionalisierte Überheblichkeit, diese Arroganz des lebenslangen Berufsstaatsdieners, der sich für so intelligent hält, dass er gar nicht realisiert, wie respektlos er über den Souverän redet. Denn was bildet sich eigentlich so ein Diplomat ein, dass er den Vertrag begreifen kann, nicht aber die Leute, die seinen Lohn bezahlen? Das sind ja am Schluss abstruse Vorstellungen, meine Damen und Herren. Und da kann ich nur den berühmten Historiker H.J.P. Taylor aus Großbritannien zitieren. Achtung, Achtung, liebe Freunde, die Völker sind oft klüger meistens als ihre Führer und als ihre Diplomaten. Ebenfalls unersprießlich findet der deutsche Botschafter die schweizerische Neutralität, sie sei absolut unzeitgemäß geworden in einer Zeit der völkerrechtswidrigen Angriffskriege. Ja, da hätte die NZZ den Kollegen aus Deutschland daran erinnern müssen, dass die Neutralität ihre Zeitgemäßheit gerade nach einem völkerrechtswidrigen, brutalen Angriffskrieg aufs Vortrefflichste bewiesen hat, nämlich nach dem Angriff der deutschen Wehrmacht auf Polen 1939, als man in der Schweiz die unanfechtbare absolute Neutralität ausgerufen hat. Also da fehlen auch ein paar elementare Kenntnisse auf Seiten des deutschen Botschafters. Aber wir wollen ihm da keinen Vorwurf machen, denn er sagt, was der deutsche Staat denkt, was viele denken im deutschen Establishment, und er nimmt sich den Raum, den Schweizer Politiker, den wir ihm lassen. Und wenn natürlich die Schweizer selber ihre Neutralität nicht ernst nehmen, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn auch ein deutscher Botschafter diese Neutralität nicht ernst nimmt. Sie sehen also, selbst solche irritierenden Signale, die wieder am Morgen mit säuerlicher Miene einordnen müssen, verleiten mich primär dazu, eine selbstkritische Sicht auf die Schweiz zu werfen, denn der deutsche Botschafter ist Deutscher, er ist in dem Sinn entschuldigt. Man kann von ihm nicht erwarten, dass er alles weiß. Und er ist natürlich kein Moderator von Weltwoche Daily und verfügt natürlich auch nicht über das Einfühlungsvermögen, das wir hier redaktionell immer wieder an den Tag legen, wenn wir als Schweizer und lediglich 25% Deutsche über Deutschland sprechen. Also Sie sehen, man ist da natürlich auf rutschigem Territorium, und wichtig ist, dass das, was man sagt, hoffentlich stimmt und auch aus einer ernsthaften historischen Auseinandersetzung kommt. Noch ein Wort zu Donald Trump und den wirrenden, gewaltigen Protesten, auch der Hysterie, die jetzt um diese Ausschaffungspolitik in Minneapolis entbrennt. Ich glaube, in den USA stehen sich jetzt zwei hysterische Lager gegenüber. Das Lager derer, die sagt, jawohl, das ist richtig, das sind Terroristen, und wenn die erschossen werden, da die Widerständler gegen die nationale Ausschaffungspolitik, dann sind die Beamten Helden, das sind sozusagen die Trump-Loyalisten hoch 10, die Hysteriker von rechts, und dann gibt es aber auch noch die Hysteriker von links, die bereits vom Faschismus sprechen. Interessant ist, dass Trump, ich bleibe bei meiner These, Trump ist ein Pragmatiker, er versucht, einen Mittelkurs zu fahren, vor allem versucht er jetzt Gegensteuer zu geben. Und interessant ist natürlich, dass all die, die ohnehin eine Politik, die gescheiterte Politik der offenen Grenzen befürworten, die benutzen natürlich jeden Missstand und auch jedes mutmaßliche Behördenversagen und vielleicht sogar Behördenverbrechen, das wir hier sehen, um natürlich die ganze Politik in Misskredit zu bringen. Und in dieser emotionalen Aufgeschäumtheit gilt es, kühlen Kopf zu bewahren, gilt es, sich eben nicht von diesen Emotionen mitreißen zu lassen. Dies in aller Kürze, nein, vielleicht noch dies, der Philosoph Bernhard Waldenfels ist gestorben, Phänomenologie in Frankreich, glaube ich, lautete eines seiner berühmten Bücher, im Alter von 91 Jahren, eine schöne Würdigung von Christian Geier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jetzt aber setze ich einen Schlusspunkt. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Wir melden uns zeitnah zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Leser. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.